90 Minuten FM. Herzlich willkommen beim Rallycast Nummer 20, dem vermutlich bittersten, seit es den Rallycast gibt. Wie schon bei der letzten Europameisterschaft ist im Achtelfinale Schluss und um das Spiel gegen die Türkei zu besprechen, ist heute Karin Weniger zu Gast, die 127-fache ÖFB-Internationale. Hallo.
Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
Ja, wir freuen uns auch sehr und jetzt versuchen wir einmal das, was wahrscheinlich schwierig ist. Wie fasst man dieses Achtelfinale in einem Wort zusammen?
Bitter.
Ja, ich war in Leipzig und hätte mir eher gedacht, schlecht oder so ähnlich. Schauen wir uns vielleicht ein bisschen so das Vorfeld dieses Spiels an. Du hast ja eben auch sehr viele Nationalteamspiele gemacht, jahrelang im Ausland gespielt und dann gibt es halt diese Spiele, da gibt es eine irrsinnige Erwartungshaltung. War die nach der Gruppenphase berechtigt hoch? Also, weil manchmal haben wir schon gesagt, okay, aber wir haben ja den Turnierbaum so und dann spielen wir gegen die und dann spielen wir gegen die und wer soll uns eigentlich aufhalten? Also wir waren ja schon wieder so am Weg zu wir werden Weltmeister bei der Europameisterschaft.
Berechtigt. Ja, ich meine, ich glaube schon irgendwo berechtigte Erwartungshaltung, weil wir einfach Gruppensieger geworden sind. Und ich glaube, wenn mich vorher jemand gefragt hat, hätte ich gedacht, ja, weiterkommen, ja. Schauen wir mal, ob irgendwie unter den besten Dritten. Ja, vielleicht auch irgendwo, wenn es richtig gut läuft, Zweiter. Aber dass wir die Gruppe gewinnen, ich glaube, das hat niemand erwartet. Und dementsprechend, glaube ich, wird man in dieser Monstergruppe oder in dieser Todesgruppe Erster. Und ja, viele, glaube ich, waren dann gleich mal, mach super, und jetzt kommt die Türkei. Natürlich auch ein Stück weit nach dem Ergebnis im März. Ich glaube dennoch, Österreich selber, also die Mannschaft an sich, der enge Kreis, die haben schon ganz genau gewusst, dass ja, gerade dieses Testspiel da im Frühjahr nicht unbedingt wirklich hilfreich ist und dass man ja jetzt einfach eine ganz andere Situation im Achtelfinale vorgefunden hat.
Ja, das Spiel war natürlich so ein schöner Stimmungstest, das 6:1 damals, oder hat die Stimmung sehr schön hochgejazzt, aber ist dann letztlich zu hoch ausgefallen, auch wenn ich jetzt einfach mal meine 6 Tore muss man schon einmal schießen. Was ist denn so eigentlich das Besondere an einem K.O.-Spiel im Gegensatz zu einem Gruppenphasenspiel? Weil der Kreis, der große Turniere kennt, wo man zuerst in der Gruppenphase spielt und dann in einer K.O.-Phase, der ist in Österreich nicht sonderlich groß. Also wie fühlt sich das an?
Ja, ich meine, do or die. Und gestern dann, muss man sagen, sehr, sehr bitter, aber leider die. Diese Alles-oder-Nicht-Spiele, ich glaube, davor hat man gesehen, dass man, glaube ich, in einem Spiel wie gegen die Niederlande vielleicht einmal, wenn jemand gelb vorbelastet ist, vielleicht einmal den einen oder anderen Spieler schont, auch schaut, wie kann man mit Kräften haushalten. Und ich glaube, genau diese K.O.-Spiele sind, man muss alles geben. Man hat da einfach gesehen, dass das dann ganz, ganz schnell leider auch vorbei sein kann und dass man auf gar nichts warten darf und dass man einfach alles geben muss. Und ich glaube, genau gestern war dieses Spiel, wo dann leider ein paar Dinge nicht für uns gelaufen sind und wir einfach leider bitter nach Hause fahren müssen.
Ja, bevor wir auf das Spiel per se eingehen, nutze ich das jetzt eben noch ein bisschen aus, dass du mehr Europameisterschaftsgruppenphasen als ich zum Beispiel gespielt hast. Und so 100%. Aber gehe ich denn so ein Gruppenphasenspiel, gerade wenn man sich jetzt überlegt, dass wir ja bei den Herren auch noch diese besten Gruppendritten sind, haben wir da, ist das auch psychologisch was anderes? Setzt mich das selber mehr unter Druck, weil es ist ja so, wenn wir zum Beispiel jetzt gegen Polen 1-1 spielen, hätten wir noch immer die Niederlande schlagen können. Und während wenn man jetzt gegen die Türkei aufs Feld geht und verliert, dann muss man die Koffer packen. Also wie ist das im Kopf für einen Sportler, eine Sportlerin?
Also ich glaube, erstens ist vieles individuell. Ich glaube, es gibt Spieler, die von vornherein mehr Druck verspüren als andere. Also ich glaube, das ist auch von Sportler zu Sportler einfach unterschiedlich. Und dennoch glaube ich, natürlich hat man irgendwo in einer Gruppenphase immer irgendwie eine Möglichkeit zu rechnen. Und mit einem Spiel oder einem Spieltag vor allem verändert sich die Ausgangssituation wieder. Beim Achtelfinale ist einfach so, gibt es nicht, weiterkommen oder nichts. Und ich glaube, Die Spieler an sich, ich glaube, die Erwartungshaltung vor allem selber einer Mannschaft, die war, glaube ich, schon einfach sehr groß, weil davor war so, ja, boah, man hat diese Todesgruppe, schauen wir mal, ob wir die überstehen. Und dann hat man die so toll mit dem ersten Platz abgeschlossen und dann glaube ich, dass auch in ganz Österreich diese Euphorie entstanden ist, ja, richtig, richtig cool. Irgendwo war dann so zwischen, jetzt haben wir aber eh nichts mehr zu verlieren, weil wir haben ganz Österreich schon ja, voll auf unserer Seite und mitgenommen. Und trotzdem glaube ich, am Ende des Tages ist man Sportler und die Mannschaft hat eine extreme Erwartungshaltung an sich gehabt, weil man gesagt hat, boah, wenn man Nationen wie Frankreich und Niederlande hinter sich lässt, dann möchte man natürlich in einem Achtelfinale gegen die Türkei auch weiterkommen. Und dahingehend, glaube ich, einfach ein Druck, den man sich irgendwo einfach selber macht und der auch nach so einer Gruppe normal ist, dass man sie dann selber macht.
Ja, wir werden wahrscheinlich Druck und so noch ein bisschen ansprechen in den nächsten paar Minuten. Schauen wir uns jetzt einmal das Spiel an. Wir haben einen Gegner, wo der erfahrene Abwehrchef und auch der Spielmacher fehlt, die den 27. neuen Messi haben, aber Arda Güler ist halt einfach ein guter Spieler. Also ein großes Land mit guten Fußballern, die technisch beschlagen sind, die sich auch auf eine gewisse Härte verstehen, also auf diesen wir getroffen. Und wie hast du auf die Aufstellung geschaut? Weil ich habe, mein Eindruck war, jetzt haben wir den Grilic die ganze Zeit starten lassen und ich will jetzt nicht sagen, boah, ich habe nachher recht gehabt, aber ich glaube, Grilic wäre wirklich eine gute Option für die Startelf gewesen, weil Leimer, Seiwald da schon ein bisschen ähnlich sind. Wie hast du das eingeschätzt?
Ja, ich glaube, man hat sich sicher einiges dabei gedacht, vor allem wenn man irgendwo einer aggressiven Spielweise wahrscheinlich der Türken auch entgegenzuwirken. Wahrscheinlich auch viele Einzelspieler, die eben ganz gerne mal mit dem Ball dribbeln und vielleicht einfach auch dahingehend irgendwo Überzahl schaffen können. Trotzdem glaube ich, dass einfach diese Kombination, sei es jetzt mal Grilic, Seiwald, uns einfach auch in der Vergangenheit oder in den anderen Spielen einfach sehr gut dann hat, weil Grilic wahrscheinlich nochmal ein anderes Element reinbringt. Mhm. Sage ich mal, ein bisschen weg von diesem Motorarbeiter, unglaublicher Zweikampfstärke, bringt man natürlich mit Grilic jemanden, der, glaube ich, sehr viel Auge, Linien überspielen, vielleicht einmal irgendwo dann mit einem sehr, sehr guten Pass auf außen auch einmal in diese Situation zu kommen, die uns vielleicht auch hier in der ersten Halbzeit ein Stück weit gefehlt hat, was nicht einfach war, Tiefe zu finden, vielleicht auch nicht so viel Situationen, wo man dann wirklich, ja, also noch mehr Situationen, wo man vielleicht einfach die Türken brechen hätten können. Und ich glaube schon, dass dieses bindende Element auch spielerisch auf der Sechs uns gut tun hätte können.
Im Nachhinein sind wir eh immer gescheiter, muss man ganz ehrlich sagen. Wie oft bist du in deiner Profikarriere mit 0-1 so in der Form in ein Spiel gestartet?
Also ehrlicherweise, ich kann mich nicht erinnern, in so einem entscheidenden Spiel. Ja, so unglücklich nach einer Ecke 1-0 hinten zu legen. Also gar nie, glaube ich, gar nie. Nicht bei einer Europameisterschaft.
Das heißt, es gibt überhaupt keine Erfahrungswerte, die wir jetzt abarbeiten können mit, wie ist es, wenn man in einem wichtigen Spiel mit 0-1 schnell in Rückstand gerät?
Ich glaube, ich habe in meiner Karriere ein paar andere wichtige Spiele in der Champions League und so gehabt, wo man in Rückstand gerät. Ich glaube, Erfahrung hin oder her, ich muss sagen, war total ungünstig. Weil ich einfach glaube, dass die Türken dahingehend gleich einmal nach der ersten Minute extremes Selbstvertrauen für sich ja, gewinnen haben können. Ich glaube dennoch, das Spiel der Österreicher hat sich nicht wirklich verändert, weil wir gleich danach zwei Großchancen haben. Also ich glaube, Österreich hat super reagiert. Es war nur einfach sehr, sehr ungünstig. Ich glaube aber, die Reaktion der Österreicher hat vielen Österreichern und mir auch extrem imponiert.
Ja, vor allem, weil diese Mannschaft ja auch, also wir sind ja eigentlich ein bisschen goalgetterlos, also diesen 20, 25-Tore-Stürmer, den haben wir jetzt nicht unbedingt, aber wir schießen halt auch viele Tore. Also wir haben Polen 3 geschossen, wir haben für Frankreich 1 Tor geschossen, wir haben 3 Tore gegen die Niederlande geschossen. Man hat das Gefühl, dass dieser Fußball ja auch wirklich so, oder was heißt das Gefühl, es ist so, dieser Fußball ist ja auf viele Tore ausgelegt. Das heißt, so schlimm kann es jetzt gar nicht gewesen sein, nehme ich an.
Ich finde, wir haben auch genauso gespielt, wie wir es erwartet haben. Wir haben Druck gemacht, wir haben hochpresst, wir haben gleich einmal 2 Superaktionen mit Baumgartner und schlussendlich kann der ein oder andere dann auch drin sein und dann steht es nach 5 Minuten 1-1. Also ich glaube, wir haben einfach trotzdem so weitergespielt, wie man es irgendwo vielleicht erwartet hat. Ich glaube dennoch, die Türken haben einfach auch einen starken Tag erwischt. Und durch dieses Selbstvertrauen schon das ein oder andere Mal das Pressing überspielt. Und dann glaube ich, war es für einen Zuschauer einfach eine extrem hektische Anfangsphase. Also für mich ist irgendwie hin und her gegangen und es ist richtig viel passiert. Ich meine, ich weiß leider nicht, wie es im Stadion war, aber vor dem Fernseher war ich einfach übernervös.
Also ich bin hinterm Tor gewesen und es ist nach vorne und zurückgegangen, aber es hat sich genauso angefühlt. Was ich so spannend finde, ist einfach in diesem Fußball, den Ralf Rangnick spielen lässt, der sehr angelehnt ist als, an den Red Bull-Fußball, braucht man ja gar nicht drüber diskutieren, dass die Gegner dann irgendwie auch so ein bisschen wissen, was geht. Also viel Härte zurückziehen und sagen, hey, wir stehen jetzt einfach mal um den Strafraum herum und dann macht's was, weil da kommst du ja schwer durch. Das haben die Türken dann also mit der ersten Halbzeit eigentlich recht gut gemacht, dass sie uns genau das Spiel gegeben haben, das wir eigentlich nicht gut können.
Ja, voll. Ich glaube, einerseits haben sie sich genau angeschaut, wie könnte mal vielleicht das ein oder andere Mal das Pressing gebrochen werden. Und dann hat man schon irgendwie das Gefühl gehabt, boah, ungefährlich sind die halt nicht. Und dann haben sie sich, glaube ich, mal im Laufe der ersten Halbzeit ja schon ein Stück weit einfach zurückgezogen, genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Auch teilweise mit Fünferkette oder in einem 5-4-1 oder 5-3-2 davor, war dann einfach auch schwierig, irgendwo Räume zu finden, Tiefe zu finden, was wir einfach gern haben. Wir haben gern diese Umschaltmomente, ich glaube, wir waren da immer gefährlich und man hat es dann versucht und trotzdem waren nicht unzählige, aber die ein oder andere Chance wäre trotzdem da gewesen.
Ich glaube, an den Chancen generell ist es ja nicht gescheitert. Wir wissen ja eh alle, wie es dann weitergegangen ist. Wir sind wie von der Tarantel gestochen aus der Pause gekommen, haben eine Reihe an Chancen, Halbchancen, waren einige gute Momente dabei, kriegen den Ball nicht vorne rein und dann passiert das, was mich jetzt 3 Euro ins nicht existente Phrasenschwein kostet. Wir kriegen das 2-0.
Ja, ich glaube, wieder einfach richtig depperter Moment, muss man echt sagen, weil ich glaube, wir haben davor ja schon, also ich finde gar nicht nur Halbchance, ein, zwei super Chancen, auch von Marko Arnautovic, glaube ich. Dennoch muss man halt auch sagen, es war einfach ein super Kopfball. Also ich glaube, wir haben zwei Innenverteidiger von Österreich gesehen, die beide sehr kopfballstark sind, hat mich auch gefreut. Ich glaube, Linhard und Danso haben viele Bälle super wegverteidigt. Da kommt eine Ecke rein, muss man einfach einmal neidlos anerkennen. Leider als Österreicher an dem Tag, dass Demiral einfach, glaube ich, da eine unglaubliche Kopfballstärke an den Tag legt. Das ist irgendwo auch der Fußball und ich glaube, man kann auch nicht immer jede Aktion verteidigen. Das war so ein Kopfball, wo man denkt, man kann drüber streiten, es ist im Fünfer. Weiß ich nicht, für einen Tormann auch schwer, wenn viel los ist, aber ich glaube vor allem, manche Aktionen sind einfach gut. Und ich glaube, das muss man mal so stehen lassen und anerkennen. Und sonst ja, würden im Fußball nie Tore fallen.
Fußball ist ein Fehlerspiel, sagte mal ein ehemaliger Nationalteamchef, der nach wie vor Herren-Europameisterschafts-Weiterkommensrekordhalter ist, weil er ja in die Verlängerung gekommen ist. Ja, da hätten wir eigentlich auch hinkommen können. Wir haben auf jeden Fall durchgewechselt, Gregoritsch trifft, meinen haben wir eh alle gesehen. Irgendwo habe ich gelesen, dass ungefähr 96 von solchen Kopfbällen, wenn man sie 100 Mal macht, oder 94 reingehen würden, wie in der letzten Minute. Was mich jetzt aber ein bisschen interessieren wird, wir sind wieder bei, im Nachhinein ist man immer gescheiter, hätte man vielleicht ja am Ende des Tages, nachdem der Plan, Matchplan A nach einer Minute beim Teufel war, noch früher reagieren können, dass man zum Beispiel sagt, okay, alles, was wir uns vorgenommen haben, volle Härte ist jetzt beim Teufel, ich reagiere jetzt drauf und was weiß ich, nehme den Romano Schmidt aus und gebe gleich den Grilic rein, weil das Spiel ist jetzt komplett anders, als wir es uns vorgestellt haben.
Ich glaube, das steht mir ja gar nicht zu, das irgendwie zu sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube, mit sowas muss man, also mit sowas kann man oft auch nicht rechnen, dass einfach in der ersten Minute gleich so eine Ecke kommt und sehr unglücklich ist. Und ich bin schon ein Fan davon, dass man das erstmal beibehält. Und ich glaube auch, man hätte auch nach 3 Minuten das 1-1 erzielen können, nach 5 Minuten. Und ich denke schon, dass man reagiert hat. Ich glaube, dass man generell sehr, sehr viele Spieler eingesetzt hat in allen Spielen. Und ich glaube auch, dass man gestern wieder gerade aus Österreichs Seite oder Sicht mutige Entscheidungen getroffen hat. Ich denke schon, dass man sich sehr, sehr viel dabei gedacht hat, auch dann anzupassen, an Michael Gregoritsch zu bringen, versuchen, mehr über außen zu spielen, weil man gesehen hat einfach, boah, irgendwie schwer, wie kommt man sonst zu Chancen? Und dass man seine Chancen machen muss und daran ist gelegen. Aber ich glaube, man hat sehr wohl früh genug Entscheidungen getroffen und auch personell Dinge verändert. Und ich glaube, das muss man sich ja trauen. Ich glaube, man muss sich ja trauen, immer wieder mit vier verschiedenen Innenverteidigerpärchen zu spielen. Mhm. Also meiner Meinung nach sind mutige Entscheidungen getroffen worden und ja, es hat auch nicht irgendwo nicht sein sollen.
Ja, vor allem irgendwie war man im Stadion und auch so nebenbei in jeder WhatsApp-Gruppe dann irgendwie so, da muss doch einer reingehen. Das war so, es war wirklich zum Haare raufen und Mäuse melken. Es hat leider auch einigen Fans ein bisschen den Vogel rausgehaut. Also das ist wirklich unter aller Sau, sage ich jetzt einmal, Becher zu schmeißen. Ich weiß nicht, warum das Leuten einfällt, dass sie ihre Emotionen nicht irgendwie halbwegs im Griff haben. Aber was ich mir dann schon noch gedacht habe, man hätte vielleicht auch noch so einen Überraschungsmove machen können, so jetzt einfach mal Marco Grüll rein, weil das ist so ein Wusler, der rennt einfach mal in fünf Leute rein. Also da habe ich mir gedacht, das hätte man auch noch machen können, aber es ist ja eh alles beim Teufel, weil im Endeffekt hatte man genug Chancen. Ne?
Ich glaube, man hat genug Chancen gehabt. Natürlich, im Nachhinein reden Leute immer und jeder weiß es dann immer, wie hätte man es machen können, was wäre wenn. Ich glaube, dass man sich so viel Gedanken macht, dass man sich vor dem Spiel so viel Gedanken macht, im Trainerteam oder im Staff generell, auch während des Spiels. Und wahrscheinlich hat man ein gewisses Gefühl, wie ist welcher Spieler einfach auch gerade drauf, wer hat vielleicht den Moment. Dann hat man irgendwie im Spiel davor einen starken Romano Schmidt über die Seite gehabt, der ein super Tor macht und. Es ist dann leider so, dass am Ende des Tages auch nicht alle Spieler zum Einsatz gekommen sind. Ich glaube, sehr, sehr viele Spieler. Ich weiß nicht, ob gestern die ein oder andere Auswechslung dann wirklich was verändert hat, weil ja, meiner Meinung nach hat man kein perfektes Spiel gemacht, aber ein gutes Spiel, aber halt auch gegen einen starken Gegner an dem Tag.
Ja, einer der dummen Gedanken, die mir dann durch den Kopf gegangen sind, war dieses Hans-Krankel-Interview nach dem 3:3 vor vielen, vielen hundert Jahren. Also ich bin gezeichnet vor dem Spiel, dass wir 3:3 gewonnen haben und im Endeffekt hat es sich aber auch so angefühlt, dass wir ein super Spiel abgeliefert haben. Und da möchte ich jetzt eigentlich auch schon so in die Nachbetrachtung nochmal reingehen und nochmal ausnutzen, dass du einfach sehr, sehr viele Spiele absolviert hast. Was ist jetzt in den Sportlern los? Also das war, ich finde, im Stadion, das war so eine rührende Szene, wie der Christoph Baumgartner, und ich hätte, glaube ich, fast selber mitgerät, an der Schulter von David Alaba ist und er tröstet ihn. Das fand ich sehr schön, aber es muss ja immer weitergehen. Jetzt geht es zurück zu den Vereinen, jetzt geht es zurück in die Vorbereitung. Wie verarbeiten die Spieler sowas? Oder die Spielerinnen?
Ich glaube, gestern haben sie viele gesagt. Erstmals, glaube ich, für viele Leere Nautowitsch, der gesagt hat, ich möchte jetzt mal heim zu meiner Familie und möchte mal irgendwie ein paar Dinge verarbeiten. Ich glaube auch, nach so einem großen Turnier, es prasselt so viel auf einen ein, es sind so viele Emotionen, sehr viele positive, gestern dann eben auch leider auch sehr, sehr viele traurige Momente am Ende dann noch. Und ich glaube, das alles muss man mal verarbeiten. Und auch da gibt es Unterschiede. Einer sagt, boah, ich kann jetzt mal gar nicht Fußball, ich muss jetzt mal irgendwie schnell noch ein paar Tage weg und irgendwo vielleicht, ich weiß nicht, wie lange die Spieler dann bei den Vereinen noch genau Urlaub haben, aber einfach nochmal schnell für mich, einfach wirklich mal nur Ruhe und alles irgendwo verarbeiten. Und andere gibt es vielleicht auch, die sagen, ja okay, ich muss das für mich verarbeiten, aber passt auch, dass es bald wieder weitergeht und dass ich irgendwo wieder eine andere Aufgabe habe und dass ich, nachdem ich meinen Kopf freikriegt habe, irgendwo schaue, dass ich im Verein gleich wieder irgendwie ins Trainieren komme, zum Spielen komme. Ich glaube, erstmals ist ein paar Tage Pause angesagt und dann muss jeder individuell für sich einen Weg finden, damit umzugehen. Tatsache ist, mit der Nationalmannschaft ist jetzt erstmals ein längerer Zeitraum, bis nichts Großes ansteht. Das ist immer bitter. Ich glaube, es ist als Sportler immer so, wo man sich denkt, boah, was kommt jetzt irgendwo? Und trotzdem merkt man dann, es geht immer irgendwo weiter. Mhm. Und dann kommen eben einfach auch neue Aufgaben, jetzt erstmals im Verein. Und dann, glaube ich, haben wir alle eine Mannschaft gesehen, die durchaus in der Lage ist, sehr für nächstes großes Turnier, sei es eine Weltmeisterschaft, da wieder zu qualifizieren.
Ja, vor allem da waren wir ja wirklich richtig, richtig lang nicht dabei und das kann man jetzt einfach auch in so eine grundsätzliche Ralf Rangnicks erste 2 Jahre Bilanz mit reinnehmen. Ich habe mir beim Herfahren jetzt hier ins Podcast-Studio ein bisschen so überlegt, so eigentlich hat es bei Red Bull, weil ich gestern auf der Heimfahrt mit meinem mitfahrenden Kollegen auch sehr lang gesprochen habe, eigentlich hat es bei Red Bull relativ lang gebraucht, bis sie dann tatsächlich mit Rangnick in die Champions League gekommen sind, viele, viele Jahre. Und jetzt hatten wir irgendwie so Erwartungshaltung, dass das nach 2 Jahren geht. Dass man nach 2 Jahren, sind wir schon bereit für den großen Wurf. Aber so einfach ist das ja, glaube ich, im Fußball gar nicht, oder?
Überhaupt nicht einfach. Ich glaube, das war jetzt das beste Beispiel gestern. Man hat irgendwie ein paar Tage vorher das Gefühl, man könnte vielleicht irgendwo, oder viele Österreicher, vielleicht Halbfinale, Finale, was auch immer. Und auf der anderen Seite bist dann gestern aus dem Turnier draußen. Und genauso ist es jetzt auch wieder mit dem mit den nächsten Aufgaben oder den nächsten großen Zielen. Ich glaube, es ist schlussendlich die tägliche Arbeit, immer die beste Version seiner selber sein zu wollen und an sich zu arbeiten und einfach als Team zu wachsen. Ich glaube, das hat man gesehen, dass Österreich ein Team ist, dass da extrem viel da ist. Und was sich schon entwickelt hat in den 2 Jahren, ist, glaube ich, einfach ein extremes Selbstverständnis. Und das ist schon auch was, wo Ralf Rangnick, glaube ich, der Mannschaft ganz, ganz viel mitgeben hat. Wir haben viele tolle Spieler, egal ob Legionäre, aber auch in der Bundesliga in Österreich. Und ich glaube, dennoch dieser Glaube, dass man große Nationen schlagen kann, dass man nicht einfach zu einer Europameisterschaft fährt und ja, schauen wir mal. Ich glaube, der ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen glaube ich ja, auch wenn es jetzt 2 Jahre sind, klar, man weiß nie, wie wird es jetzt weitergehen. Und dennoch, der Glaube, der kann wirklich viel bewirken. Und ich glaube, das ist auch das, warum man ja ein bisschen so diesen Traum oder dieses Gefühl hat, auch eine Weltmeisterschaft ist einfach, ist möglich.
Vor allem muss man es ja ein bisschen jetzt auftrennen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Entwicklung der Mannschaft anschaue, da kannst du ja schon noch einen kurzfristigen Erfolg auch aufbauen. Aber ich gebe jetzt zu, ich habe jetzt kurz ein bisschen nachgeschaut, wann der Dominik Thalhammer die ÖFB-Frauen übernommen hat und wie lang es dann gedauert hat, nämlich ungefähr 8 Jahre oder 6 Jahre, 7 Jahre, bis euch das Halbfinale 2017 gelungen ist. Also es geht ja auch, mag sein, dass es in einem Nationalteam, wo es sehr viele Legionäre gibt, ebenso wie beim Burschen jetzt, ein bisschen schneller geht, aber es dauert ja auch, bis ich eine Mannschaft so weit aufbaue. Und wenn man sich dann denkt, wer da aller nicht dabei war, welche Positionen nicht besetzt haben, das macht die Leistung ja rein jetzt auf der Ebene vom A-Team, von den Spielern, eigentlich relativ riesig. Weil ich glaube, mit David Alaba und mit einem Sascha Kalajdzic hätte man schon ein bisschen andere Musik auch spielen können.
Natürlich sind uns ganz wichtige Spieler ausgefallen. Man haben alle davor geredet, dass es Schlüsselspieler sind. Und dennoch, glaube ich, war es voll gut zu sehen, dass es nicht mehr oder dass es bei Österreich nicht an einzelnen Akteuren hängt, sondern dass wir als gesamte Mannschaft einfach auch performen müssen und dass das Team stimmen muss. Und ich glaube, das hat das Turnier gezeigt. Bin auch bei dir, dass es einfach Zeit braucht, um einer Mannschaft eine Spielidee beizubringen, oder was heißt beizubringen, das sind alles Profis, die haben alle Ahnung von dem, was sie machen, aber dennoch, dass einfach alles ineinander greift und dass das dann also umgesetzt wird, und das hat man auch gesehen. Und natürlich, Fußball ist so schnelllebig, ich glaube, der große Vorteil ist einfach schon auch, dass man ja einen Ralf Rangnick hat, der sie zu Österreich committed hat, aber auch, ich glaube, auf der anderen Seite einen Verband, der stark signalisiert hat, dass man mit diesem Trainer weiterarbeiten möchte. Und ich glaube, das ist immer so eine Sache. Im Fußball, man hat oft nicht viel Zeit. Gerade auf der Trainerposition hat man nicht viel Zeit. Und ich glaube, das ist gegeben, dass man da einfach einen Trainer hat. der sich sichtlich wohlfühlt auch in Österreich und Spieler, die einen Trainer haben, die voll davon überzeugt sind, auch ein kompletter Verband oder eine Nation, die dahinter steht. Und ich glaube, dieser Faktor Zeit gibt einem schon auch viele Möglichkeiten, auch einfach für Weltmeisterschaft einfach sie zumindest sehr, sehr gut vorbereiten, dass es möglich sein kann.
Ja, ich habe mir das dann in meinem Wegwischen der persönlichen Enttäuschung, weil ich mich eigentlich gerne damit auseinandergesetzt hätte, nicht am Samstag zu Kraftwerk zu gehen, sondern nach Berlin, glaube ich, zu fahren. Ich hätte das wirklich gerne gemacht, unter allen Umständen. Aber ich muss dann auf der anderen Seite sagen, diese 24er Europameisterschaft, wo zwei Länder nicht mitspielen und wo du im Endeffekt 8 Länder hinter dir lassen musst, um weiterzukommen, ist für mich persönlich jetzt eigentlich nicht so ganz der Gradmesser, weil es fühlt sich gar nicht so besonders an, wenn da 24 Teams dabei sind. Deshalb ist wahrscheinlich diese 2026er WM, das wäre noch viel cooler. Dann habe ich auch viel Vorlauf, mir zu überlegen, wie ich nach Mexiko komme. Aber ich habe mir dann, gut, ich schmier beiseite, aber ich habe mir dann gedacht, so, was wäre passiert, wenn wir jetzt aufsteigen? Wir kommen ins Viertelfinale, wir kommen ins Halbfinale und das wird wahrscheinlich eine Maschinerie schaffen, wo ich mir gedacht habe, ob das jetzt für die Gesamtentwicklung so gut wäre. Weil ich glaube, es war das erste Turnier mit Ralf Rangnick und dann funktioniert das, es hat eh super funktioniert, soll die Leistung nicht schmälern, aber dann funktioniert alles gleich und noch dazu mit den ganzen Ausfällen und hin und her und hast du nicht gesehen. Vielleicht wissen wir erst in ein paar Jahren, ob das eine gute Entwicklung war, dass wir dieses Spiel, das wir 2-1 verloren gewonnen haben, eben verloren haben.
Also ich sehe es ein bisschen anders, weil ich glaube, wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, ins Viertelfinale, Halbfinale, wo auch immer Stopp gewesen wäre, geschafft hätten, wer hätte es nicht mitgenommen. Also bin ich ganz ehrlich. Und dafür bin ich, glaube ich, auch selber zu viel Sportler, um zu sagen, ja, bumm, dann sind die Fußstapfen vielleicht auch riesig oder die Erwartungshaltung fürs nächste Turnier. Und dennoch glaube ich, diese Erwartungshaltung oder der Druck ist eine Luxussituation. Eben in meiner, oder denken wir jetzt noch, auch beim Fußballspielen in der Karriere, wenn jemand eine Erwartungshaltung hat, wenn jemand irgendwie einen großen Druck verspürt, ist das erstmal irgendwo ein Zeichen davon, dass du einfach dir extrem viel Arbeit hast. Und deswegen sage ich, ja, langfristige Entwicklung kann sein, mag sein. Ich glaube, niemand von den Akteuren gestern hätte das gern gehört und hat gesagt, ja, okay, schauen wir mal beim nächsten Mal. Dann ist die Situation wieder eine andere. Der Sport ist entwickelt sich permanent weiter, der Fußball entwickelt sich permanent weiter. Und wer weiß, wie es dann in 2 Jahren, wie es dann ausschaut. Und deswegen glaube ich, man hätte alles mitgenommen, wenn es anders kommen wäre.
Wie gesagt, ich hätte mich gerne damit auseinandergesetzt, am Samstag nach Berlin zu kommen, aber deshalb bist du ja auch die Expertin und ich nur der dumme Fragensteller. Ich glaube, dass man jetzt vielleicht auch, und das ist, glaube ich, sehr unkontroversiell, dass es, sagen wir mal so, im ÖFB-Verbandsintern noch Entwicklungspotenziale gibt. Das weiß man vom Präsidenten abwärts wahrscheinlich. Ich glaube, da kann man jetzt gut weiter daran arbeiten, diesen Verband noch weiter auf die nächste Ebene zu nehmen und vor allem auch mit Ralf Rangnicks Ideen, oder?
Generell. Also ich glaube, mit Ralf Rangnicks Ideen, aber auch mit Ideen vieler anderer, die da tagtäglich im Verband arbeiten oder die einfach in einer Entscheidungsposition sitzen. Ich denke einfach, dass man immer in einer Entwicklung irgendwo ist. Ich glaube, wenn man sich im Sport irgendwo zurücklehnt, im Fußball irgendwo zurücklehnt, so schnell kann man gar nicht schauen, weil auch bei dieser Europameisterschaft wieder die Ergebnisse einfach so eng sind, dass es ganz, ganz schnell gehen kann. Ich glaube, man war lang vom Fernseher oder im Stadion mit dabei, ob man Gruppenerster wird oder Dritter. Und das hat sich irgendwie permanent verändert. Und ich glaube, das ist einfach nur ein Teil, wo man hinschaut. Ich glaube, man hat mit Österreich einfach eine Nation. Wir haben nicht übermäßig viele Einwohner verglichen mit anderen Ländern. Und ich glaube, man muss schauen, dass man einfach überall auch das Maximale rauskriegt. Aber das bedeutet einfach Spieler, Spielerinnen in der Breite zu haben. Genauso dann einfach auch in der Talenteförderung oder eben in der Eliteförderung weiter nach oben. Und ich glaube, das Turnier hat gezeigt und es ist auch schön, dass man, wenn man einfach kontinuierlich gut arbeitet, dass man das als kleine Nation, wie man es vielleicht auch vor Jahren bei den Kroaten gesehen hat, ja, dass man nicht 80 oder 60 Millionen Einwohner haben muss. Und das bedeutet aber einfach auch, glaube ich, permanente Entwicklung, immer dran zu bleiben und auch ganz ehrlich links und rechts zu den Besten zu schauen, zu denen, wo man vielleicht einfach rüberschaut und sagt, ja, da oder da gibt es einfach weiteres Entwicklungspotenzial. Ich glaube, generell den gesamten Verband betreffend, in allen Bereichen.
Das heißt, man muss jetzt nicht sagen, wir müssen alles dafür geben, dass wir jetzt 3-2-Meter-Stürmer haben für die WM 2026, sondern einfach diesen Weg weiterverfolgen.
Ja, den Weg weiterverfolgen, und ich glaube immer, auch was dann von unten immer nachkommt, da muss ich ehrlich sagen, da kenne ich mich zu wenig aus. Da gibt es einfach Personen im Verband, die viel näher an unserer Talenteförderung dran sind. Aber klar, wir haben aktuell Spieler, muss man, Arnautovic, Inter Mailand, David Alaba, Real Madrid, Leipzig-Legionäre, Spieler, die in der österreichischen Bundesliga, der Prass, einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht haben das ganze Jahr über. Ich glaube trotzdem, es ist keine Normalität, dass man diese Spieler hat, dass die aber sehr, sehr guten, namhaften Vereinen auch im Ausland spielen oder vielleicht auch beim aktuellen Doublesieger in Österreich, bei Sturm. Und da muss man schon auch wieder hinkommen, weil es ist jetzt eine Momentaufnahme und dann irgendwo einfach auch zu schauen, was kommt da noch nach. Hören 2-3 Spieler auf und dann verändert sich das Ganze wieder. Also ich glaube, es ist ein permanenter Prozess. Ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, man darf sie nie ausruhen.
Das wäre nämlich mein letztes Thema gewesen, so ein doch Erfolg, der ja eigentlich nur alle 2 Jahre möglich ist, ist auch immer wieder eine Möglichkeit, um nochmal Möglichkeit zu sagen, weil das habe ich jetzt zu wenig gesagt, um sich den Kader nochmal ganz genau anzuschauen. Ich glaube, es sind viele Leute wirklich im sogenannten besten Fußballalter, nicht alle mehr. Also meine Marko Arnautovic hat es eh auch schon angedeutet. Ich weiß nicht, ob er schon noch zurückgetreten ist jetzt, während wir diesen Podcast aufnehmen, kann natürlich sein. Aber siehst du das Team grundsätzlich generell personell gut aufgestellt oder müsste man da jetzt vielleicht auch einmal sagen, okay, wir schauen uns jetzt nochmal diesen Kader an und schauen, mit wem können wir auf 26, auf 28 gehen?
Also das, was ich gesehen habe, sehe das Team personell wirklich gut aufgestellt. Wie gesagt, ich glaube, es gibt das ein oder andere Fragezeichen, aber es hält sich, glaube ich, sehr in Grenzen. Und dennoch, habe ich es vorher gerade erwähnt, ist es sicher einfach auch nicht mein Fachgebiet, da zu sagen, wer kommt da jetzt aus der Jugendnationalmannschaft vielleicht einfach auch nach. Kenne ich mich wirklich zu wenig aus, bin ich ganz ehrlich. Aber natürlich muss man irgendwo auch immer schauen, wer könnte da in Frage kommen. Ich meine, ich glaube zum Beispiel, Leo Querfeld war ein super Beispiel dafür, dass man sagt, okay, spannende Personalie, in dem Moment den zu bringen, so eine Leistung abzurufen, top. Und dahingehend muss natürlich auch was nachkommen. Und da bin ich mir aber auch sicher, dass die Personen, die dafür zuständig sind, ob jetzt im Verband, in den einzelnen Vereinen, das ganz, ganz sicher einfach auch am Schirm haben. Aber meiner Meinung nach wird in 2 Jahren kein großer Umbruch stattfinden.
Ja, dann danke ich sehr für dieses Gespräch. Ich habe jetzt noch kurz nachgedacht, ob ich noch irgendwas fragen sollte, wie kommen wir weiter, wenn wir mehr Glück haben, aber manchmal stehst du halt einfach an mit dem, was du auf dem Platz lässt. Also manchmal, ich glaube, im Tischfußball sagt man, wenn man schon lange spielt, dass man sagt, der fährt schon der Ball, und so war es irgendwie gestern und der will nicht rein. Dann hoffen wir einfach mal drauf, dass sich die österreichischen Fans bis zum nächsten Großevent einen dritten Chant einfallen lassen. danke, dass du zu Gast warst, und wir machen einfach weiter mit dem Rallycast. Dankeschön.
Danke. Baba.
90 Minuten FM.